einen Überblick über das Buch Esra. Ich muss etwas kurz ausholen. Gott hatte sich unter allen Nationen ein Volk erwählt. Und das waren nicht die Chinesen und auch nicht die Griechen und nicht die Römer, schon gar nicht die Germanen, sondern das kleine Volk Israel. Er hatte sich diesem Volk auf wunderbare Weise offenbart. Er hatte es aus Ägypten heraufgeführt. Er hatte ihm ein Gesetz gegeben, ein sehr hochstehendes, sittlich, ethisch, gutes Gesetz. Er hatte Israel in das Land Kanaan geführt. Er hatte ihm später den Tempel gegeben unter Salomo, jenen prachtvollen Bau, den Gott mit seiner Herrlichkeit erfüllt hatte. Aber Israel fiel immer wieder von dem lebendigen Gott ab und verstrickte sich in jeder erdenklichen Art von Götzendienst. Gott warnte sein Volk durch die Propheten. Er ließ ihm Wegführung in fremde Länder androhen. Aber Israel hörte dennoch nicht auf Gottes Stimme. Und so kam, was kommen musste. Im Jahr 722 vor Christus wurden die 10 Stämme des Nordreichs Israel von Tiglath-Pileser in die assyrische Gefangenschaft geführt. Diese 10 Stämme gingen völkergeschichtlich völlig unter und sind heute nicht mehr identifizierbar. Glaubt nicht irgendwelchen Zeitungsberichten und dem Buch Mormon von den Mormonen, die das auch meinen, dass sie heute eine Fortsetzung dieser 10 Stämme Israels sind und so weiter. Glaubt diesen Dingen nicht, die 10 Stämme Israels sind untergegangen. Sie haben sich völkergeschichtlich assimiliert, sie sind nicht mehr auffindbar. Das ist eindeutig. Im Südreich Juda, das aus den 2 übrigen Stämmen Juda und Benjamin bestand, geschahen in den nächsten Jahrhunderten unter den Königen Hiskia und Josia noch einmal irgendwie verheißungsvolle Aufbrüche, aber es gelang auch dort keine durchgreifende Reform des Volkes mehr. Und so ließ Gott auch das Südreich in die angekündigte 70-jährige babylonische Gefangenschaft führen. Und es ist interessant zu sehen, die Wegführung Judas in die Gefangenschaft geschah in 3 Etappen. 606 unter Joachim, da war Daniel dabei, der Prophet Daniel, der dann ein langes Leben am heidnischen Königshof in Babylon führte. Dann 598 unter Joachim, da war der Prophet Hesekiel mit dabei. Und 586, das war die Hauptwegführung durch Nebukadnezar, wo auch Jerusalem samt dem Tempel völlig zerstört wurden, dem Erdboden gleichgemacht wurde und so weiter. Israel komplett mit allen Stämmen in der Gefangenschaft, die einen im Nordreich, in Assyrien und jetzt auch das Südreich in Babylonien. Aber exakt 70 Jahre später hat sich Gott über das Volk erbarmt, wie er es angekündigt hatte durch seine Propheten, dass er wieder gnädig sein würde. Übrigens, diese 70 Jahre babylonische Gefangenschaft haben Israel völlig gereinigt von Götzendienst. Danach finden wir keinen Götzendienst mehr in Israel. Das hat schon seine Wirkung gehabt. Von Götzendienst waren sie gründlich kuriert durch diese 70 Jahre Gefangenschaft. Und auch die Rückführung wieder in das Land Israel war eigentlich in 3 Etappen. 536 unter Zerubabel und Jeschua kamen die ersten 50.000 Juden zurück aus der Gefangenschaft. Dann 458 unter Esra nochmal etwa 1.800 Juden und 445 vor Christus unter Nehemia dann der Rest. Das soll uns genügen als grobe geschichtliche Einführung. Und jetzt schlagen wir das Buch Esra auf im Alten Testament. Hinter den Geschichtsbüchern Chronik, hinter den Chronikbüchern finden wir Esra. Und da wollen wir die ersten Verse lesen. Esra Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Und im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. So spricht Kyros, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat der Herr, Jahwe, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen, den Tempel. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und jeden, der übrig geblieben ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Wenn jetzt jemand fragt, wie ist das denn möglich, dass dieser mächtige heidnische König Kyros, der immerhin damals Weltherrscher war, den Befehl zum Wiederaufbau des jüdischen Tempels gibt, dann möchte ich folgende Antwort geben. Zum einen waren die persischen Könige grundsätzlich sehr religiös und hatten einen gewissen Respekt auch vor den Göttern anderer Völker. Und zum anderen dürfen wir nicht vergessen, dass der Prophet Daniel noch lebte, als dieser Kyros an die Macht kam in Persien. Und höchstwahrscheinlich hat gerade dieser Prophet Daniel dem Kyros gezeigt, was der Prophet Jesaja schon 200 Jahre zuvor über ihn, Kyros, geschrieben hatte, nämlich, dass er einmal den Befehl geben würde zum Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels. Ich kann mir vorstellen, dass der Prophet Daniel die Jesaja-Rolle in der Hand gehabt hat und hat sie aufgerollt und hat gesagt: Kyros, schau mal, was hier steht über dich, hier steht dein Name in dieser Rolle, die schon vor 200 Jahren geschrieben wurde. Hier steht, dass du es bist, der den Befehl geben wird, dass der Tempel in Jerusalem wieder gebaut werden soll. Und der wird gestaunt haben und wird gesehen haben, das muss der lebendige Gott sein, der so etwas voraussagt, der schon meinen Namen wusste vor 200 Jahren. Und dann war er davon tief betroffen und hat diesen Befehl gegeben, hat einfach erkannt, das ist Wahrheit, und hat sich so diesem Gott als Werkzeug ergeben. Übrigens, derselbe Gott, der damals diesen Weltherrscher gebraucht hat, dass in seinem Volk wieder etwas in Gang kommt, derselbe Gott hat in unseren Tagen heute die gleiche Macht. Er hat vor einigen Jahren aus dem Nichts einen Michael Gorbatschow erstehen lassen, durch den sich die ganze Weltlage verändert hat. Das hat auch Auswirkungen gehabt auf sein Volk Israel. Seitdem sind schon eine große Anzahl Juden aus Russland nach Israel zurückgegangen, seit Gorbatschow und seiner Perestroika damals. Gott ist souverän, er kann tun, was er will. Wir lesen weiter in Esra 1, die Verse 5 und 6. Da machten sich die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf, und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Das hat mich so gefreut, diese Formulierung, habe ich dickrot unterstrichen. Jeder, dessen Geist Gott erweckte. Nur Gott kann erwecken. Nur Gott kann wirklich Aufbrüche schenken, geistliche Aufbrüche zu ihm hin. Und wir sehen hier, er erweckt Familienoberhäupter, Väter, Priester und Leviten und darüber hinaus viele andere. Und dann sehen wir in Vers 6 ein wichtiges Kennzeichen in jeder Erweckung. Und alle, die um sie herum wohnten, griffen ihnen unter die Arme mit silbernen Geräten, mit Gold, mit Habe, mit Vieh und mit Kostbarkeiten, abgesehen von den freiwilligen Gaben. Freigebigkeit ist ein Kennzeichen in jeder Erweckung, die von Gott kommt. Menschen bekommen einen Blick für die Anliegen Gottes, für den Bau seines Hauses, und sie geben mehr als das Normale. Sie geben einfach, weil Gott ihnen auf das Herz legt. Wir wollen jetzt den Rest des Buches Esra unter drei Stichworten betrachten. Erstes Stichwort: Altarbau. Altarbau. Wir blättern in Kapitel 3 und lesen die ersten drei Verse. Wir haben gesehen, Gott gebraucht diesen heidnischen Herrscher Kyros, dass er den Befehl gibt, die Juden dürfen zurück und sie dürfen den Tempel bauen. Aber hier lesen wir jetzt, bevor sie den Tempel bauen, fangen sie an, den Altar zu bauen. Esra 3. Und als der siebte Monat herankam, dass die Söhne Israel in den Städten wohnten, in Israel schon, da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Und Jeschua, der Sohn Josadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder, machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und sie errichteten den Altar auf seinen alten Fundamenten, obwohl ein Teil von der Bevölkerung der Länder in Feindschaft mit ihnen lebte. Und sie opferten auf ihm Brandopfer dem Herrn, die Morgen- und Abendbrandopfer. Als erstes, noch bevor der Tempel wieder errichtet wurde, bauten Jeschua und Serubabel den Altar. Was heißt das? Schaut, der Altar ist das wichtigste Symbol eines echten Gottesdienstes. Damals, bei Abraham, war es ein Altar aus Stein. Und wir sehen, dass Abraham in Haran noch keinen Altar baute, sondern erst in Kanaan. Als er im Unglauben nach Ägypten hinabging, sehen wir ihn keinen Altar bauen, erst später wieder in Kanaan, in Israel. Abraham diente Gott, und das sichtbare Zeichen dafür war der aufgerichtete Altar an der richtigen Stelle. Als Israel in der babylonischen Gefangenschaft war, lesen wir nirgendwo, dass sie während dieser 70 Jahre einen Altar gebaut hätten. Wir finden sie zwar an den Flüssen zu Gebet und Gesang versammelt, aber das Zeichen eines echten Gottesdienstes fehlte während der Zeit der Gefangenschaft. Sie bauten nirgendwo einen Altar. Doch jetzt, wo sie dank der Gnade Gottes wieder zurückgekehrt waren in das Land ihrer Väter, bauten sie als erstes den Altar und brachten Brandopfer. Ihr lieben Geschwister, die Übertragung dieser Wahrheit auf uns heute ist nicht schwer. Unser Brandopferaltar ist heute der Tisch des Herrn. Brandopfer ist nicht gleich Sündopfer. Am Brandopferaltar geschieht Dank, Anbetung und Hingabe unseres Lebens an Gott. Versteht ihr, warum es uns vor 6 Jahren, ich habe es neulich schon mal gesagt beim Brotbrechen, als wir damals zu viert bei Wunschix im Wohnzimmer saßen, so wichtig war, einen Altar zu haben? Im Monat September vor 6 Jahren haben wir begonnen, dort uns zu treffen zum Brotbrechen, am Tisch des Herrn. Das Erste, was wir aufrichten durften, war damals der Brandopferaltar. Wir verstanden uns als Keimzelle einer neu entstehenden Gemeinde und hatten den Tisch des Herrn in unserer Mitte. Nirgendwo steht, dass man 20 sein muss oder 50 oder 100, um zusammen Abendmahl zu feiern. Wir waren zu viert und wir hatten unseren Altar in der Mitte. Und während wir uns um den Altar versammelten, baute der Herr seine Gemeinde. Er tat Menschen hinzu, die gläubig wurden, und die Zahl der Anbeter wuchs. Ich weiß noch, als Elfi zum ersten Mal dazu stieß. Und so kam einer nach dem anderen dazu. Versteht ihr von dieser Schriftwahrheit her, warum es dem Herrn so wichtig ist, dass wir nicht nur sonntags eine Predigt hören, sondern dass wir auch am Freitagabend bei den Anbetern sind, am Altar? Wer das verstanden hat und die richtigen Prioritäten setzt, der ist dabei. Für den ist es keine Pflichtveranstaltung mehr, sondern Quelle der Freude und der Kraft. Ich meine nicht, dass eine Gemeinde schon dadurch wirklich wächst, dass mehr Gläubige unter der Predigt sitzen. Ich bin davon überzeugt, dass die wahre Gemeindegröße am Altar erkannt wird. Bitte denkt einmal darüber nach. Und schaut, diese zurückgekehrten Juden, sie errichteten den Altar sogar im Angesicht ihrer Feinde. Da waren Feindseligkeiten. Da waren noch Samariter und andere, die ihn zu schaffen machten. War es nicht durch alle Jahrhunderte der Verfolgung so, dass die Jünger Jesu sich zum Brotbrechen versammelten und sogar im Angesicht ihrer Feinde, sogar in Verfolgungszeiten, hat ihnen nicht gerade der Blick auf die Liebe des gekreuzigten Heilandes die Kraft zum Überwinden gegeben? Paulus schreibt, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und auf den schauen wir beim Brechen des Brotes und wenn wir den Kelch durch unsere Reihen geben. Auf ihn, da haben wir die Liebe Jesu so richtig handgreiflich und das stärkt. Noch etwas zum Stichwort Altarbau. Es gibt einen gemeinsamen Altar in der Gemeinde, aber es gibt auch, wie wir eben schon bei Abraham gesehen haben, einen persönlichen Brandopferaltar. Für mich ist das jede Zeit der Anbetung und Weihe vor dem Herrn, besonders am Morgen jedes Tages in meiner Stille vor Gott. Diese Anbetungszeit mündet oft in eine neue Hingabe und Weihe meines Lebens an den Herrn. Ich glaube, dass wir unser Leben jeden Tag neu dem Herrn weihen sollten. Vorbild ist mir dabei das alttestamentliche Brandopfer. Von meinem Freund und Bruder Hans Daud aus Karlsruhe weiß ich, das Brandopfer wurde täglich gebracht, es wurde ganz gebracht und es musste zerbrochen sein. Drei Merkmale dieses Brandopfers. Und so möchte ich dem Herrn täglich zur Verfügung stehen und mich ihm ausliefern. Mein Herz soll ihn lieben. Mein Mund und meine Hände sollen ihm dienen und mein Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Der ganze Tag soll dem Herrn geweiht werden. Und ich glaube, das ist es, was der Apostel in Römer 12 meint, wenn er schreibt an die Römer, dass wir unsere Leiber zum Opfer geben sollen als einen vernünftigen Gottesdienst. Praktizierst du das? Oder stolperst du morgens mit Radio, Gedudel und der Zeitung in den Tag? Probier's doch mal aus, am Morgen deinen persönlichen Brandopferaltar aufzurichten. Du wirst sehen, wie das dein Leben verändern wird. Ein zweites Stichwort. Nach Altarbau kommen wir zum Tempelbau. Wir lesen weiter in Esra 3, ein ganz wichtiges Kapitel im Esra-Buch, Esra 3, Vers 8. Und im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft, also zurück in Israel, zurück in Jerusalem, beim Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begannen Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, und ihre übrigen Brüder, die Priester und Leviten. Womit begannen sie? Mit dem Tempelbau. Sie legten den Grundstein zum Tempel des Herrn. Der Tempel, das Haus Gottes, wurde wieder aufgebaut. Zuerst der Altar, wie wir gesehen haben, aber dann auch der Tempel. Der Altar alleine wäre zu wenig gewesen. Neutestamentlich gesprochen, Gott wollte nicht nur das Kreuz aufrichten auf dem Hügel Golgatha, Gott wollte Gemeinde bauen. Er wollte aus allen Nationen heraus Menschen herausrufen, die an ihn glauben, die ihn lieben und die mit ihm leben. Er wollte eine Gemeinde herausrufen. Seine Kinder bilden heute sein Haus, seine geistliche Wohnstätte. Gott wohnt heute nicht mehr in einem Tempel, der mit Stein gemauert ist, sondern in einem Tempel aus lebendigen Steinen, wo er der Mittelpunkt ist. Das ist seine Gemeinde. Da wohnt Gott heute. Wir lesen noch weiter in Esra 3, die Verse 12 und 13. Sehr interessant. Hier, was bei der Grundsteinlegung an jenem Tag sich ereignete. Viele aber von den Priestern und den Leviten und den Familienoberhäuptern, den Alten, die noch das erste Haus gesehen hatten, also den früheren salomonischen Tempel, in seiner Pracht und Herrlichkeit, die weinten, während man vor ihren Augen den Grundstein zu diesem Haus legte mit lauter Stimme. Die weinten. Viele aber erhoben ihre Stimme mit freudigem Jauchzen, so dass niemand vom Volk vor der Stimme des freudigen Jauchzens die Stimme des Weinens im Volk erkennen konnte. Denn das Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen, so dass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Eine eigenartige Sache. Viele sind am Jauchzen. Hier kommen die Emotionen voll durch. Die einen jauchzen vor Freude und die einen weinen laut. Und das vermischt sich, dass man es gar nicht mehr richtig auseinanderhalten kann. Die Alten weinen. Und die Jüngeren, die den früheren Tempel nicht kannten, für die war das eine unwahrscheinliche Freude. Aber die Alten, die konnten vergleichen mit dem früheren Tempel. Und die merkten, was jetzt da aufgebaut wird, das ist ja viel kümmerlicher, das ist ja viel dürftiger als wie der frühere Tempel. Und die hatten eine Träne im Knopfloch. Ja, die weinten, die merkten, es ist nicht mehr so in der Herrlichkeit des früheren Tempels. Und wisst ihr, wenn wir das mal übertragen, es gibt einige von uns, die jung zum Glauben gekommen sind, die kennen vielleicht noch nicht viele Gemeinden, vielleicht kennen sie sogar nur diese, und die freuen sich riesig, dass es so eine Gemeinde gibt, dass Gott so eine Gemeinde hier gebaut hat. Und ich denke, wir alle sollten uns darüber wirklich von Herzen freuen. Aber die Älteren unter uns und die Reiferen, die das Wort Gottes besser kennen, sie merken, dass da ein großer Unterschied ist, eine große Diskrepanz zu der Gemeinde, die Gott früher gebaut hat. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wenn wir das Neue Testament lesen, wenn wir sehen, was für ein Leben in der ersten Gemeinde früher waren und das mit unserem Bauwerk heute vergleichen, dann können wir eigentlich nur weinen über die Kümmerlichkeit auch und Schwachheit, in der das alles geschieht. Versteht ihr, was ich sagen will? Es ist so eine ambivalente Sache, würde der Bernd sagen. Ja, es ist so eine zweischneidige Geschichte. Also wir haben zwei Augen, ein lachendes und ein weinendes Auge. Und das müssen wir haben. Wir freuen uns über das, was Gott heute in unseren Tagen baut. Aber wenn wir es vergleichen mit der Apostelgeschichte, dann müssen wir weinen über die Schwachheit, die da ist. Und es soll uns nur noch mehr ermutigen, uns daran auszurichten und nach der Schrift zu bauen. In Kapitel 4 wird dann geschildert, wie sich der Feind aufmacht. Es war schon immer so, da wo für den Herrn gebaut wird, da macht sich auch der Feind auf. Lasst uns das nie vergessen. Auch wir, die wir in Käfertal bauen, oder wenn ihr euch anschickt, in Wallstadt zu bauen, oder in Ilvesheim oder in Ludwigshafen, wo wir bauen, da wird sich der Feind aufmachen. Damals war es das samaritische Mischvolk, das die assyrischen Könige nach der Wegführung Israels dort angesiedelt hatten, die Samariter. Serubabel und Jeschua waren auf der Hut, sie wiesen sie ab. Als die Feinde merkten, dass sie nicht mitbauen können, verlegten sie ihre Taktik aufs offene Verhindern und Zerstören durch einen raffinierten, verleumderischen Brief an den neuen Machthaber Artasasta, erreichten sie tatsächlich, dass der Tempelbau, der mit so viel Schwung und Enthusiasmus angefangen hatte, völlig eingestellt werden musste. Das hat der Feind erreicht. Der Bau des Tempels wurde völlig eingestellt. Dietmar, hast du das auch schon mal erlebt, dass eine Baustelle eingestellt wurde, weil die Behörde irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und gesagt hat, halt, ihr habt noch nicht den roten Punkt oder was es da gibt, einstellen. Und so war das bei dem Tempelbau. Auf einmal kam hier eine große Unterbrechung und es durfte nicht mehr gebaut werden, sogar unter Waffengewalt durfte nicht mehr weitergemacht werden. Wir lesen am Ende von Kapitel 4, Vers 24, damals wurde die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem eingestellt und sie blieb eingestellt bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Eine ganze Zeit der Unterbrechung. Doch dann lesen wir gleich weiter in Kapitel 5 die ersten beiden Verse, die mich sehr gefreut haben. Das ist was Köstliches hier. Da heißt es, und der Prophet Haggai und Sacharja, der Sohn Iddos, die Propheten, weissagten den Juden, die in Juda und Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Also die waren entmutigt, die waren verzagt, die saßen da, sahen den halbfertigen Tempel und es ging nicht weiter. Und jetzt kamen diese beiden Propheten von Gott mit wunderbaren Botschaften, mit Ermutigung, aber auch mit Spiegelvorhalten und so weiter und zeigten, wie es weitergehen soll. Da machten sich Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Wieder neu. Mit ihnen waren die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Das finde ich großartig, dieses Bild. Die zwei Führer, Serubabel und Jeschua, bekamen neuen Mut und die Propheten standen ihnen zur Seite. Haggai und Zacharja flankierten diesen Dienst mit prophetischen Botschaften und machten Mut und brachten die Sache wieder neu in Gang. Ich kann nicht anders. Wir müssen hier an der Stelle wenigstens einen kleinen Abschnitt lesen, dass wir mal sehen, was diese beiden Propheten da geredet haben, dass die Sache wieder in Gang kam, wie sie Mut gemacht haben oder auch wie sie da getadelt haben unter Umständen. Lasst uns den Propheten Haggai kurz aufschlagen. Ganz am Ende des Alten Testamentes finden wir ihn. Haggai 1. Das war also ein Zeitgenosse hier dieses Baus, Haggai 1, und ein paar Verse aus diesem Kapitel. Haggai 1 ab Vers 2. So spricht der Herr der Heerscharen, sagten sie hier dem Jeschua und dem Serubabel. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen, also weiterzumachen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Die haben diese Pause schnell genutzt und haben gesagt, na ja, beim Tempel geht's nicht weiter, bauen wir erstmal unser Häusle. Und haben sich schöne Häuschen gebaut, getäfelte Häuser heißt hier, schöne Schmuckbauten, ja, haben gedacht, na ja, das kommt uns gerade recht, bauen wir erstmal unser Häusle. Das waren die ersten Schwaben, so schaffe Häusle baue. Und da haben sie da weitergemacht. Und nun spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt zwar Lohn, aber er legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen. Richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus, nämlich den Tempel, Gottes Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und ihr brachtet es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Heerscharen, wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Merkt ihr? Diese Propheten, die kamen von Gott. Die haben ungeschminkt geredet, in göttlicher Autorität und Vollmacht, haben den Spiegel vorgehalten, aber auch ermutigt, und dann ging es weiter. Es tröstet mich irgendwie, dass es damals auch schon so ähnlich war wie heute. Aber dann muss ich denken, dass die Juden damals, die sich so schnell an ihre eigenen Häuser machten, noch nichts wussten von einem Gott, der aus Liebe zu ihnen an einem grausamen Kreuz verblutet ist. Sie hatten noch nicht die Liebe Jesu, wie wir sie kennen. Und dann möchte ich auch gerne ein Haggai sein, der uns heute zuruft, bringt Holz herbei und baut das Haus des Herrn. Bleibt hier nur nachzutragen, dass der Tempel im Jahr 516 vor Christus nach insgesamt 20 Jahren fertiggestellt und eingeweiht wurde. Aber eines berichtet die Schrift nicht. Dieser nachexilische Tempel von Serubabel und Jeschua wurde nie mehr von der Herrlichkeit Gottes erfüllt, wie wir es bei Salomos Tempeleinweihung gelesen hatten. Ihn gesehen, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater. Lasst mich zum Schluss nur noch ein drittes Stichwort kurz erwähnen. Wir haben gesehen Altarbau. Wir haben gesehen Tempelbau. Lasst mich zum Schluss noch kurz etwas sagen zum Mauerbau. In den ersten 6 Kapiteln des Esra-Buches, wo es um Altar und Mauerbau ging, waren Serubabel und Jeschua die Aktivposten. Im zweiten Teil des Buches Esra, in den Kapiteln 7 bis 10, steht nun der Priester Esra, der dem Buch seinen Namen gegeben hat, im Mittelpunkt des Geschehens. Und das war ein gewaltiger Mann. Es lohnt sich, ihn einmal näher kennenzulernen. Im Kapitel 7 kann man ihn genau studieren. Das fasst ihn zusammen, sein Leben. Esra 7. Sein Urgroßvater Hilkia hatte damals das verloren gegangene Gesetzbuch wiedergefunden und irgendwie scheint sich die Liebe zum Wort Gottes in dieser Familie des Esra fortgesetzt zu haben bis in sein Leben hinein. Er war auf jeden Fall ein Mann, der das Gesetz nicht nur außergewöhnlich gut kannte, er lebte es auch. Und weil er es lebte, konnte er es auch lehren. Kapitel 7 und 8 beschreiben, wie Esra unter der guten Hand Gottes nach Jerusalem zurückkommt. Dort erwartet ihn aber eine Hiobsbotschaft. Viele Juden hatten ausländische Frauen geheiratet, was verboten war, und auf diese Weise das Volk Gottes mit Heidentum vermischt. Esra reagierte ungeheuer erschüttert, er ging auf die Knie, er beugte sich unter die Schuld seiner Volksgenossen, und dann zeichnet uns die Schrift ein sehr seltenes, aber schönes Bild in Esra Kapitel 10. Wenn wir das als letzte Schriftstelle noch aufschlagen wollen, Esra Kapitel 10, Vers 1, da heißt es, und während Esra betete und weinend vor dem Haus Gottes daliegend die Schuld bekannte, stellvertretend, er hatte keine Schuld auf sich geladen, aber die Schuld des Volkes bekannte er weinend, da versammelte sich um ihn eine sehr zahlreiche Versammlung aus Israel, Männer und Frauen und Kinder, denn auch das Volk weinte unter vielen Tränen. Großartig, dieses Bild. Es entstand eine Bußbewegung in Gottes Volk, und die ausländischen Frauen wurden samt ihren Kindern zurückgeschickt, dahin, wo sie herkamen. Das klingt uns sehr hart, aber hier musste eine Reinigung geschehen, dass Gottes Volk wieder ein heiliges Volk war, wie es Gott wollte. Wie oft hat sich das inzwischen schon wiederholt, dass ein Mann oder eine Frau zerbrochen vor dem heiligen Gott auf den Knien lag, und der Höchste sah es an und schenkte eine Bußbewegung, eine Erweckung. Da, wo Gottes Volk über seine Sünden weint, da ist Erweckung. Da ist Erweckung. Nicht wo ein paar Halleluja rufen, da ist noch lange keine Erweckung, sondern da, wo Gottes Volk weint über seine Sünden. Eine letzte Lehre wollen wir noch daraus ziehen heute Morgen. Serubabel und Jeschua gaben dem Volk Altar und Tempel zurück. Zuerst der Altar, dann der Tempel. Das jüdische Volk hatte wieder seinen geistlichen Mittelpunkt. Das war sehr wichtig. Esra gab dem Volk das Gesetz und das Bewusstsein der Heiligkeit Gottes zurück. Das war sein Dienst. Er war ein Mann, der eine Bußbewegung in Israel von innen brachte. Da wurde nicht nur äußerlich gebaut, ein Altar, ein Haus, da musste innerlich gebaut werden. Die Heiligkeit Gottes kehrte zurück in das Volk und ein Weinen über die Sünden. Aber Esras Reform blieb dennoch stecken. Obwohl der Tempel wieder stand, lag die Stadt Jerusalem mit ihren zerstörten Mauern schutzlos preisgegeben da. Es fehlte noch etwas. Der Altar war da, der Tempel war da, die Mauer fehlte. Die Mauer. Ohne Mauer, sprich ohne Abgrenzung des Volkes Gottes von Sünde und der Welt, kann die Heiligkeit im Volk Gottes nicht aufrechterhalten werden. Darf ich das nochmal sagen? Ohne Mauer, sprich ohne Abgrenzung von Sünde und Welt, kann die Heiligkeit Gottes im Volk, auch in der Gemeinde Jesu, nicht aufrechterhalten werden. Und darum berief Gott den Nehemia. Und das Buch Nehemia wird uns in den Hauskreisen zeigen, dass es ohne Mauer im Volk Gottes damals und heute nicht geht. Und wie diese Mauer gebaut wurde und wie wir sie heute bauen sollen, das werden wir im Buch Nehemia betrachten. Schaut, in gewisser Weise, wenn wir das mal kirchengeschichtlich sehen, gab uns Martin Luther den Altar und den Tempel zurück. Er war es, der neu das schlichte Evangelium von dem Kreuz Christi und von Gottes Erlösungstat auf den Leuchter stellte, dass wir im Glauben an Jesus Christus errettet werden dürfen. Er gab uns Altar und Tempel zurück. Und viele Menschen kamen zum Glauben und die Gemeinde wurde gebaut. Aber durch seine Entscheidung damals für die Staatskirche fehlte die Mauer. Und durch sein Beibehalten der Kindertaufe wurde jede Menge Welt vermischt mit dem Gläubigen und mit der Gemeinde Jesu. Es fehlte einfach die Mauer der Abgrenzung zwischen der Gemeinde der wahren Gläubigen auf der einen Seite und dem Namenschristentum auf der anderen Seite. Altar war da und Tempel, aber die Mauer fehlte. Und fehlende Mauer bringt automatisch Vermischung. Versteht ihr diese Zusammenhänge? Der Pietismus brachte manches tiefe geistliche Leben hervor daraufhin. Aber wegen der Anbindung an die Staatskirche baute er ebenfalls keine Mauern. Doch dann schenkte der treue Herr im letzten Jahrhundert etwas, was ich nicht anders als die weltweite Brüderbewegung nennen kann. Darby, Kelly, Groves in Großbritannien, Watchman Nee in China in diesem Jahrhundert und Bhakt Singh in Indien und viele, viele andere gebrauchte Gott, um die Wahrheit von der Gemeinde neu ans Licht zu bringen. Und jetzt war nicht nur Altar und Tempel da, was uns Luther zurückgegeben hat, jetzt war auch eine klar definierte und abgegrenzte Gemeinde da, die eine Mauer gebaut hat. Keine Frage, auch wir hier in der Edisonstraße, wir wollen eine Gemeinde mit Mauer sein. Aber keine Sorge, wir wollen uns nicht einmauern, ja? Die Mauer hat Tore zum Rein und zum Rausgehen. Das werden wir sehen, wenn wir Nehemia durchnehmen. Ich muss jetzt wirklich schließen. Es gäbe noch einige Anwendungen dieser Mauer auf unser persönliches Leben, aber das machen wir in den Hauskreisen. Da werden wir noch viel über diese Mauer zu reden haben. Lasst uns über dem, was wir gehört haben jetzt, was uns vielleicht auch wichtig wurde, aus dem Buch Esra nochmal still werden. Wir stehen auf und beten zusammen. Ja, Herr, unser Gott und Vater, du lebendiger und heiliger Gott, wir danken dir, dass du der Souveräne bist, der immer wieder in der Geschichte Menschen einfach beschlagnahmt hat für seine Ziele. Ja, sogar heidnische Politiker wie diesen König Kyros hast du damals gebraucht, damit in deinem Volk eine Erweckung geschehen konnte. Danke, Herr, dass du auch Männer wie Zerubabel und Jeschua, auch einen Esra, einen Nehemia gebraucht hast und viele andere mit, die sich da haben einreihen lassen, dass der Altar gebaut werden konnte und der Tempel und auch die Mauer. Herr, wir haben das auch übertragen auf unsere Zeit. Danke, dass wir auch einen Altar haben, das Kreuz von Golgatha und den Tisch des Herrn, wo dieses Kreuz im Mittelpunkt steht. Danke, Herr, dass wir einen Tempel haben, die Gemeinde, die du baust, dein geistliches Haus. Aber lass uns diese Gemeinde auch mit einer Mauer bauen, wie du es haben willst, damit deine Wohnstätte wirklich heilig sein kann und nicht vermischt mit der Welt und anderen religiösen Dingen. Herr, wir danken dir, dass dein Wort so klare Linien zeigt, schon im Alten Testament, auch über den Bau deiner Gemeinde. Wir möchten dich bitten für die Hausbibelkreise Nehemia im nächsten halben Jahr, dass wir da viel, viel geistlichen Gewinn haben beim Studium deines Wortes, beim Austausch darüber. Segne uns, Herr, wenn wir diese Dinge betrachten und lass sie zum Wohl deiner Gemeinde sein. Amen.